Ach, übrigens, aber Hashtag in Klammern, resilient wurde doch in der letzten Folge.
Ja,
ernsthaft?
Ich ärgere mich, dass ich nicht dazu gestanden habe. Schwäche
fast. Oh, hat er mir dann einen Abend später gesagt.
Ich dachte, es wäre eh klar gewesen. Der aufmerksame Zuhörer.
Da war der Ticker.
Da war der Ticker schon. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann und wo und ihr uns hört. Hi Franco, hi Christian.
Ich bin müde.
Herr Kruse.
Ich bin noch ein bisschen müde. Ja genau, ich bin jetzt 40, deswegen Franco, bitte nenn mich in Zukunft Herr.
Herr Doktor.
Genau. Das war der letzte Witz bezüglich deines Alters, so von daher. Oder die letzte Anspielung.
Kommt kein Witz mehr?
Nee, mir wird immer deutlicher, dass ich ja jetzt der Nächste bin quasi
ja.
Und dass auch gar nicht mehr so weit weg ist.
Erst wieder in 9,5 Jahren fängst du denn an?
Beginne ich zurück zu rudern und genau.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden am dritten Ferientag, ganz außergewöhnlich, dass sich Lehrkräfte in der Zeit in der Schule rumherumtreiben.
Das ist unfassbar, wir sind nicht Skifahren, nee. Also, das ist echt.
Und auch nicht irgendwie auf Mallorca oder Fuerteventura, sondern wir sind in der Schule und haben uns gedacht, wir machen eine kleine Sondersendung ob der Brisanz der aktuellen Geschehnisse, weil sie uns alle sehr interessieren und wir natürlich da mit Leib und Feuer und Seele dabei sind und waren die letzten Wochen und auch gerne darüber sprechen möchten, großes Bedürfnis und Verlangen danach haben, das einmal zu thematisieren und zu teilen.
Heute ist der 9. März. Es ist jetzt die zweite Woche des kriegerischen Angriffs durch Russland auf die Ukraine und deswegen treffen wir uns an diesem doch recht sonnigen Tag in unserem Kabuff.
Oh, auch Oberstufencafé genannt. Franco hat trotz der ganzen vielen schlechten Nachrichten aus den letzten zwei Wochen Good News gefunden. Franco, schieß mal los.
Ja, was heißt Good News? Eine wurde gerade schon genannt. Die Sonne scheint nicht so seitlich an und das schon seit Tagen und ich genieße es.
Ich auch.
Genau, und trotz alledem aber, wenn man jetzt auf die letzten zwei Wochen zurückschaut, fällt es schwer, jetzt da irgendwas zu suchen. Es gibt immer gute Nachrichten, aber ich habe in dem Zusammenhang auch im Zusammenhang mit dem Krieg etwas herausgesucht und auch, was ich auch persönlich als irgendwie Good News wirklich so wahrgenommen habe oder was mir auch was gebracht hat, weil am Anfang, als dann an dem Donnerstag quasi der Angriff erfolgte, fühlte ich so eine Ohnmacht irgendwie so, ne? Dass man jetzt so zuguckt, ja. Dass nichts passiert. Also nicht durch mich jetzt oder durch uns oder sowas, aber auch politisch halt, ja. Ne? Dass da irgendwie eine Demokratie, wie fragil oder sowas sie auch sein mag, aber irgendwie angegriffen wird und man nur zuschaut. Und das hat so ein bisschen Unbehagen ausgelöst. Und dann aber so an einem Wochenende hat sich das schon ein bisschen, haben sich da die dunklen Wolken bei mir so ein bisschen verzogen. Und das beispielsweise, und das ist so eine Good News, oder das sind so Lichtblicke in diesen Tagen, ist so diese Solidarisierung als solches. Also angefangen dann mit dieser Demo in Berlin, aber auch in vielen anderen deutschen Städten, wo eben zahlenmäßig sehr beeindruckend man für Frieden auf die Straße gegangen ist, sich solidarisiert hat. Und genau, und das sind so, und dann folgten ja da ganz viele andere, sage ich mal, Solidarität.
Was glaubt ihr, woran liegt das? Also, dass man sich so, man sieht das ja in allen Städten, ne? Ob es Mailand ist, ob es
New York.
In Estland ist, also woran liegt das, dass Menschen sich jetzt plötzlich so solidarisieren? Also was ist der qualitative Unterschied zu vorherigen Konflikten, die ja doch irgendwie immer wieder stattfinden?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen dieser Fakt, der ja oft genannt worden ist in dem Zusammenhang des demokratischen Landes, das angegriffen wird, ne? Und dadurch ist es so eine Solidarität auch nicht nur zu den Menschen, sondern auch zu dem politischen System an sich, dass man selber, wenn man in Demokratien lebt, sich da halt sehr schnell zugehörig fühlt und das auch gleichwertig als Angriff auf das eigene Leben so wahrnimmt.
Ja.
Und ich glaube, da ist es dann automatisch einfach unfassbar schnell, dass man Sorge hat natürlich und aus dieser Sorge heraus dann was proaktiv wird.
Ja.
Genau, dass die Souveränität quasi, ne, auch der Ukraine einfach durch eine externe Macht da.
Na, und es gibt, glaube ich, auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, oder?
Mhm,
also wir können ja ganz kurz verweisen, am 4.3. hat unsere Schule auch ein Zeichen der Solidarität oder ein Friedenszeichen gemacht, also das weltbekannte Peace-Zeichen aus Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen. Und das dann mit einer Drohne fotografiert. Wir werden das wahrscheinlich dann auch auf unserem Instagram-Kanal irgendwie hochladen und ihr könnt es euch mal anschauen. Und was ich tatsächlich wahrgenommen habe, ist, man hat ein großes Gefühl der Solidarität.
Mhm.
Das hilft den Menschen in der Ukraine, die jetzt gerade irgendwie in irgendwelchen U-Bahn-Schächten sitzen und hoffen, dass das bald irgendwie ein Ende hat. Nicht, aber
Doch, ich glaube schon.
Doch, von der Emotion her, dass sie wahrgenommen werden. Ich glaube schon, das war ja eben noch so das, was meine Ohnmacht so ein bisschen dann gelindert hat. Genau, dass dieses, also man verändert nichts, man führt jetzt da jetzt keinen direkten Frieden herbei, aber ich glaube eben, dass die das Gefühl haben, okay, auch Klitschko hatte sich dahingehend noch geäußert letztlich und ich bin irgendwie dankbar gezeigt oder dass das eben doch eine ganz große Wirkung hat für die Menschen da vor Ort.
Also der geistige Zusammenhalt.
Ja, also es ist natürlich nur symbolisch gesehen, aber ich glaube, das ist schon wichtig.
Und durch die sozialen Medien kriegt man ja unfassbar viel mit, wenn man möchte und genauso natürlich auch revers, also auch andersrum, ne? Dass die natürlich auch immer noch Internet haben größtenteils und einfach sehen können, was passiert und dass irgendwie selbst so eine kleine Dorfschule wie wir hier da Solidarität bekundet, wenn man da die richtigen Hashtags drunter setzt, dann sehen die das und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr beeindruckend und sehr schön.
Und generell, das ist natürlich jetzt so auf privater Ebene oder wo sie Schulen, SchülerInnen oder andere Menschen dann auf eine Demo gehen. Am Donnerstag fand ja auch letzte Woche eine Friedensdemo in Hamburg statt. Aber ich glaube auch auf politischer, dass halt eigentlich sich recht schnell alle dazu bekannt haben oder das verurteilt haben irgendwie. Und dann halt, wenn man das so auf Karten gesehen hat, dann plötzlich ganz Europa, auch Ungarn und dergleichen irgendwie alles eingefärbt hat. Die Staaten verurteilen das Vorgehen da oder sowas. Ich glaube, das, wie gesagt, hat erstmal nur so eine symbolische Wirkung, aber ist wichtig.
Und es hat wahrscheinlich auch eine historische Dimension, wenn man das dann rückblickend in 2-3 Jahren betrachtet. Also, dass quasi diese demokratische Identität vielleicht doch wieder ein Stück stabiler wird und ein bisschen enger zusammenrückt.
Und auch, dass die Institutionen so zusammenarbeiten. Ne? Mir fiel das auf hier bei der Demo am Freitag. Für Fridays for Future?
Donnerstag.
Genau. Dass ja die von Fridays for Future ins Leben gerufen worden ist und dann sofort die Schulbehörde, also die höchste offizielle Stelle in Hamburg, die dafür verantwortlich ist, dass die sofort gesagt haben, alle SchülerInnen ab 16 werden dafür freigestellt und da gibt es auch nicht zu diskutieren und sogar auch aktiv dazu aufgerufen haben, daran teilzunehmen. Das ist natürlich schön zu sehen, wenn man sieht, so da gibt es verschiedene Stränge, die verschiedene Institutionen, die alle am gleichen Strang ziehen dafür.
Ja.
Aber ganz kurz noch ergänzend, warum vielleicht auch das so viele Menschen auf die Straße treibt, weil Kriege gab es ja jetzt auch vorher schon, auch jetzt sagen wir in den letzten Jahrzehnten, aber ich glaube eben, dass jetzt der eine Aggressor quasi eben politisch gesehen oder militärisch gesehen eine Großmacht ist und auch einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat und da eben vielleicht auch das, also wenn man so von Bürgerkrieg ausgeht oder von wo so interne Interessen aufeinanderprallen und dann kriegerisch auseinander oder man sich da bekämpft, ist das Leid, was entsteht und alles das Gleiche, aber jetzt eben von der politischen Ebene her, eben, dass eben da so eine Großmacht letztlich mit.
Ich habe auch das Gefühl, dass es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie eine weltpolitische und eine welthistorische Bedeutung hat.
Und vor allem, worauf das hinausläuft. Also unabhängig, wie der Krieg jetzt ausgeht. Aber wenn man hört, und das könnte man jetzt noch die Lichtblicke weiterführen, aber was auch alles aus jetzt Starbucks, McDonald's und dergleichen, das sind Banalitäten. Damit steht und fällt kein Land. Oder damit, man kann auch ohne leben, ganz klar. Oder vielleicht sogar besser, ohne zu leben.
Ja.
Aber dass die jetzt ihr Geschäft aus Russland zurückziehen und also diese ganzen Reaktionen da, die erfolgen. Und das ist ja, sowohl Menschen gehen aus freien Stücken auf die Straße, um halt irgendwie für Frieden zu demonstrieren und dann halt, dass auch Wirtschaftsunternehmen als solches irgendwie entweder in Russland, um den Druck zu erhöhen im Sinne einer wirtschaftlichen Sanktion, Dienste einstellen, Disney Plus die Filme verschiebt oder Netflix, was auch immer, Apple und Nike quasi die Versorgung da einstellt. Das ja auch so eine Art Zeichen der Solidarität ist, aber die Frage ist dann, wie kommt man wieder raus aus dieser Sache? Also das
Und auch inwiefern bestraft man das Volk, ne? Also das finde ich immer noch ganz schwierig zu beurteilen, weil ich mich mit Politik nur mich dafür sehr interessiere, aber gerade auch so historisch nicht besonders gut auskenne, da seid ihr definitiv mehr Experten. So ist das wirklich nur Putins Krieg oder inwiefern bestraft man das ganze Land, die teilweise ja auch sehr gespalten scheinen, selber auch demonstrieren gehen unter der Auflage, dass sie wissen, sie werden ins Gefängnis gesteckt, wenn man sie erwischt, was ja relativ offensichtlich ist. Also das ist ja schon was schwierig zu beurteilen ist von außen. Und natürlich kann man nicht Putin selber, natürlich kann man ihn auch irgendwie mit Sanktionen belegen, aber es geht halt immer gegen das ganze Land, weil er im Namen dieses Landes eben diesen Krieg führt. So, aber
ja, das ist leider eine Konsequenz, die immer, immer mitschwingt. Kollateralschaden sind dann bei den Wirtschaftssanktionen halt die einbrechenden oder wegbrechenden Steuereinnahmen, die Flüsse, die Geldflüsse aus anderen Ländern. Und Was ich ja aber in diesem Kontext großartig finde, und das ist auch vielleicht ein Good News Faktor, dass alle Unternehmen oder zumindest die weltweit größten Unternehmen, die in Russland aktiv sind, zwar ihre Filialen und Läden schließen, aber die Angestellten weiterhin bezahlen.
Ja, super.
Also dass man zumindest versucht, die Kollateralschäden in der Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, und man im Prinzip versucht, Konsuminfrastruktur zu zerstören, in der Hoffnung vielleicht, dass der innerstaatliche, der Bevölkerungswiderstand
wird. Gelesen, ich glaube bei Monitor oder so, dass er ja auch, also dass Putin irgendwie so zwei Kriege führt, und der eine halt auch quasi gegen die eigene Bevölkerung, insofern halt, dass dieser ganze Propagandaapparat eben jetzt mit Zwang auch dieses Gesetz, was die Presse angeht, was jetzt kürzlich verabschiedet wurde und sowas, was halt, dass der Begriff Krieg nicht verwendet werden darf.
Invasion.
Dass da auch bewusst diese auch Falschinformationen oder auch diese Sichtweise auf den Krieg als Befreier und dergleichen, dass das halt gepflegt wird. Und in dem Zusammenhang auch quasi dieser Ansatz, ich glaube von Anonymous kam das.
Wollte ich auch gerade sagen.
Dass man bei Google quasi irgendwie russische gastronomische Betriebe oder irgendwie Geschäfte halt da in die Bewertungen schreibt, was quasi gerade passiert, oder sie darauf hinweist, dass das kein irgendwie Befreiungs-, dass man jetzt da nichts Gutes tut, sondern was es tatsächlich ist oder sowas.
Aber das ist leider historische Realität. Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Lass es einen berühmten Feldherrn gewesen sein, aber der da sagte, das erste Opfer ist immer die Wahrheit. Weil natürlich jede Seite versucht, sich die Wahrheit selbst zu konstruieren und zu rechtfertigen. Ja, also selbst im antiken Rom gab es irgendwie den Begriff des gerechten Krieges, wo Cicero, quasi römische Kriege damit gerechtfertigt hat, dass das gute Kriege seien, und kein Krieg kann jemals gut sein. Ne? So. Weil es immer in der Regel Machtinteressen sind, die da eine Rolle spielen.
Ja, deswegen immer dieser tolle Zusatz, den wir gerade hören, toll ist ironisch gemeint mit diesem, diese Informationen lassen sich nicht von objektiven Medien überprüfen, dass man immer bei jeden Nachrichten momentan hinten dran
hört. Dass viele Infos genau einfach jetzt nicht verifizierbar sind.
Ja. Aber jetzt lasst uns doch vielleicht, weil wir uns hier morgens um 9 getroffen haben, lasst uns doch vielleicht einfach den Blick ein bisschen schärfen, weg von der globalen Ebene erstmal hin zur regionalen, zur lokalen, nationalen Ebene. Wie habt ihr wahrgenommen, wie haben eure Schülerinnen und SchülerInnen in den vergangenen 2 Wochen auf Krieg reagiert, beziehungsweise haben sie Ängste gezeigt oder Verunsicherungen? Was habt ihr so wahrgenommen?
Also meine Schülerinnen und Schüler in der eigenen Klasse waren sehr offen und haben ganz, ganz frei ihre Ängste artikuliert, was ich total schön fand irgendwie, dass sie damit auch so offen sein konnten und sich so frei gefühlt haben. Das war sehr bewegend, weil sie direkt, also wir haben relativ am Anfang schon gleich am zweiten Tag darüber gesprochen, auch in anderen Fächern, wurde mit ihnen darüber viel diskutiert, sodass nachher teilweise kaum noch ein Unterrichtstag stattfand, an dem sie nicht aus irgendeiner Fachrichtung auf diesen Krieg geschaut haben, was ihnen aber, glaube ich, auch ganz gut getan hat. Nicht nur, weil dann kein normaler Unterricht stattfindet, da sind ja SchülerInnen oft sehr, sehr froh und dankbar drum, komischerweise. Aber das war schon so, dass sie da sehr interessiert waren, auch sehr aktiv dabei waren und vor allem auch emotional, fand ich natürlich sehr reflektiert sich gezeigt haben. Und das hat mich persönlich sehr gefreut. Das ist eine 6. Klasse, die ich selber habe. Ist auch nicht selbstverständlich. Die sind irgendwie 11, 12, 13 Jahre alt und haben damit natürlich hoffentlich vorher noch nicht viel Berührungspunkte gehabt. Und sind da ganz frei in ihren Ängsten, auch gerade am Anfang, dass sie unbedingt eingeschätzt haben wollten, so wie realistisch ist das, dass wir selber bald davon direkt betroffen sind. Auf welche Arten und Weisen, und das natürlich an erster Stelle als Ängste kam, und dann aber auch so, was man machen kann oder ob man irgendwie helfen kann, ob man nur hilflos ausgeliefert ist daran, wie die Machthabenden das so regeln. Und wir haben dann relativ viel uns auch angeguckt an Reden teilweise oder so, diese Kindernachrichten, die ja immer ganz großartig sind von Logo und so. Das war total, fand ich sehr beeindruckend, weil ich das Gefühl hatte, sie sind da ganz gut aufgehoben irgendwie an Wissen und auch an Auffangbecken für Emotionalitäten. Und ich habe schon auch wahrgenommen, dass sie auch auf dem Schulhof, dass das wirklich viel Thema war. Also dass auch immer, wenn man so zur Klasse ging, dann stehen ja oft die Klassen schon gesammelt vor den Klassenräumen und warten auf die Lehrkräfte. Und da habe ich so oft das überhört aus dem Englischen, also nicht im Sinne von nicht hingehört, sondern habe mitbekommen, dass sie wirklich viel darüber sprechen und dass sie sehr beschäftigt hat. Ja.
Also was mir tatsächlich aufgefallen ist, am ersten Tag, Schülerinnen und Schüler neigen ja häufig dazu, erstmal nicht irgendwie so ängstlich zu sein, sondern sie reden eher über die Fakten, ne? Also das auch, was ja. du gerade gesagt hast. Und in meiner 12. Klasse war das eher so ein, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so ein taktisches Gespräch. Also was,
rational.
Was, ja, so möglichst rational, weil das natürlich sehr abstrakt ist. Wie schätzt du das ein, bla 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 bla. Und am zweiten Tag, am Freitag, wurde es dann tatsächlich emotional. Mhm. Ich glaube, da haben sie dann erkannt, dass diese Abstraktion, die man normalerweise hat, wenn es um einen Krieg in Syrien geht oder um Afghanistan oder so, das ist ja doch sehr weit weg. Und wenn man dann am zweiten Tag dieses kriegerischen Angriffs hört, dass die Europäische Union irgendwie da sich solidarisiert und dass die NATO Truppen verstärkt und die Bundeswehr auch irgendwie Truppenkontingente an die NATO-Grenzen schickt und so, da wurde es dann doch recht emotional und da fiel auch der Begriff Angst das erste Mal. Und ich habe dann tatsächlich an dem Freitag 6 Stunden nonstop mit einer Klasse im Prinzip darüber gesprochen. Wow. Also weil das so ein Tag ist, den ich nur mit meiner Klasse habe, der Freitag, und sie kamen gar nicht so ein bisschen raus. Und die Quintessenz war, die ich ihnen so mitgegeben habe, versucht das Wochenende trotzdem zu genießen. Mhm. Also beschäftigt euch, versucht irgendwie eure eigene Realität so stärker in den Fokus zu setzen. Mhm. Weil alles andere überfordert, glaube ich, auch kognitiv, wenn man sich so überlegt, was passiert, wenn und so. Wie war das bei dir, Franco?
Ja, also bei mir war es gleich, das war aber noch den Montag, wo eigentlich, beziehungsweise Dienstag dann, nachdem Putin die beiden Separatistenregionen da in der Ostukraine hier, Luhansk und Donetsk anerkannt hatte, also da war ja noch gar nicht der Krieg als solches, und da hatte ich in der 10. Klasse Gesellschaft, und da hatte der Schüler mich oder ein Schüler vorher gefragt, ja, können wir heute nicht mal was Aktuelles machen, und irgendwie so das eingefordert. Und da hatte ich aber so für mich gesagt, ja, prinzipiell klar, dafür passt ja auch fachlich und das sollte auch geleistet werden. Aber in dem Moment sag ich, wie stellst du dir das vor jetzt? Einfach mal so drüber sprechen, also auch so aus dem Stand heraus, ne? Also
schwierig.
Unabhängig, inwieweit man jetzt selber Nachrichten verfolgt oder sowas. Da ging es jetzt gar nicht um Ängste zu artikulieren oder sowas, weil da war es ja erstmal nur, da ist ja in dem Sinne noch nichts passiert, außer die Anerkennung, aber noch nichts militärisch-kriegerisches. Genau, wo ich das so ein bisschen, ich habe da eine Brücke gebaut, weil es bei uns auch einigermaßen inhaltlich gepasst hatte, da wir erst die Wiedervereinigung hatten und dann Zerfall des Kommunismus und Sowjetunion, wo man so ein bisschen anknüpfen konnte, um da vielleicht so ein bisschen das Vorgehen oder die Argumente, die Putin da auch in seiner Rede gebracht hatte, die ja alle sehr historisch waren und auf Sowjetrussland bezogen waren und so, einzuordnen, genau. Und ansonsten merke ich halt definitiv, dass es ein Thema ist. Also jetzt auch gerade heute, wo ich hierher gekommen bin auf dem Schulhof, waren 2 Jungs, ich schätze sie jetzt so im Grundschulalter, aber eher 3., 4. Klasse, wo auch gleich wieder irgendwas mit Russland, Ukraine war. Also das, ich glaube, dem kann sich gerade keiner entziehen, aber im Unterricht selbst dann, ich habe es in meiner Klasse als auch dann in der Oberstufe in 12 aufgegriffen, aber man läuft Gefahr, du hast jetzt 6 Stunden mit deiner Klasse, ist natürlich irgendwie, aber so, dass die in jeder Stunde, in jeder Vertretungsstunde damit so konfrontiert werden, ne, ist dann auch so ein bisschen ein Spagat halt letztlich, ob man sie dann vielleicht doch überfrachtet mit Input zu diesem Thema oder mit Äußerungsmöglichkeiten oder wie auch immer. Also mein Anspruch war es dann immer erstmal zunächst ein bisschen zu gucken, worum geht es überhaupt, was denn, was ist das Ziel des einen. Also in 12, das war aber in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, also im PGW, hat man dann so eine Konfliktanalyse versucht im Endeffekt. Wer sind die Beteiligten, welche Interessen haben sie, welche Möglichkeiten? Und das Interessante, beziehungsweise was dann leider eingetreten ist, in der Woche, zwar auch Mittwoch, bevor Putin bevor man in die Ukraine einmarschiert ist, war halt noch vieles möglich, und die Woche drauf, als wir das besprochen haben, und dann diese das war so tabellarisch, sollte das
war erstellt werden, anders.
Konnte man schon die Handlungsoptionen ausdünnen. Ja. Ne? Das war halt auch so ein Ding, dass sich das ja in den ersten Tagen so massiv überschlagen hat letztlich. Ne? Also dass man ja wirklich gar nicht hinterherkam, was passiert jetzt. Und also diese Woche auch für mich halt, das ist dann, also die Schüler, also wie gesagt, Ängste als solches, um die Frage von dir abschließend zu beantworten, sind in der Art jetzt gar nicht klar mir gegenüber artikuliert worden oder sowas, aber dass es ein Thema ist und dass das vielleicht da mitschwingt, das auf alle Fälle. Also das merkt man auf dem Schulhof, ja, ob die gerade zum Bus gehen. Also die sprechen drüber, also die SchülerInnen sprechen drüber und das geht jetzt nicht an denen vorbei.
Was ich mich irgendwie frage, ist so zwischendurch immer, inwiefern die letzten zwei Jahre uns eigentlich schaden, psychisch. Also wir hatten jetzt Corona.
Wir haben es immer noch.
Ja, nein, aber wir hatten jetzt als zentrales Thema mit Lockdown und so weiter, hatten wir jetzt die Corona-Situation, die sich ja jetzt dann irgendwie so langsam entschärft, toi toi toi, dass es so bleibt. Und jetzt unmittelbar anschließend, also man denkt, man kann jetzt ein bisschen wieder runterkommen psychisch, gibt es jetzt die Situation, die jetzt auch wieder irgendwie unsere Schülerinnen und Schüler trifft, weil es halt ein zentrales Thema ist. In deinen Lerngruppen mag nicht so viel das Thema Angst passiert sein, aber irgendwie wird es doch uns und unsere Schülerinnen und Schüler mittel- oder langfristig verändern. Also gerade so dieser Umgang immer wieder mit existenziellen Sorgen. Und das ist es ja eigentlich das, was es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt trifft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die jungen Menschen in unserer Umgebung immer wieder auf so existenzielle Dinge sich einstellen müssen. Und ich frage mich, wie kann man das gemeinsam mit diesen jungen Menschen irgendwie entschärfen?
Ich glaube, der Anspruch ist so hoch formuliert, also wie man damit umgehen kann. Also es ist eine maximale Zeit, zwei Jahre Lockdown oder Pandemie mit Lockdowns und soziale Kontakte auf Null fahren. Dann ist da ein Lichtblick am Horizont plötzlich das, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann schwelt ja immer noch so irgendwie ein bisschen die Klimakrise noch über uns. Ja. Weil wenn man nach Australien guckt, die haben gerade die größten Hochwasser seit nach Jahren der Dürre. Und einmal hat der ganze Kontinent gefühlt gebrannt. Und jetzt ist dort der ganze Osten, Südosten überschwemmt wie noch nie. Das ist extrem, das ist zumutend irgendwie. Manchmal finde ich es dann auch ganz so, es ist so eine Gratwanderung, so sympathisch, wenn ich sage, dass so ein bisschen manchmal im Moment leben und das immer noch gar nicht alles so an sich heranlassen. Und auch wenn man sie fragt, was sie so mitkriegen, sind so ein paar Überschriften oder so. Aber um deine Frage, ich glaube im Kern, ja, also wenn man jetzt auch demokratisch ansetzt, also man kann ja selber was dazu beitragen und so im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie versuchen mitzugestalten. Und das ist irgendwie auch so ein Auftrag an mich oder wie ich Schule verstehe, dass man sie halt dabei versucht zu unterstützen, zu animieren, Möglichkeiten zu zeigen, weil na klar, die Nachrichten nehmen wir alle wahr und die sind zum Davonrennen für uns alle, ob jetzt Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, ist eine Zumutung, aber im Kern muss man halt gucken, wie man jetzt da rauskommt. Ne? Und da ist es halt ein erster Schritt irgendwie einfach mal auch, das sind ja auch Empfehlungen gewesen von der Sendung mit der Maus oder die Schulbehörde hat es geteilt, zum einen erstmal so ein bisschen Nachrichten dosiert wahrnehmen, Push-Mitteilungen ausschalten dergleichen, um halt irgendwie nicht immer Nadelstiche permanent zu bekommen oder Faustschläge oder wie auch immer.
Also sich auch auf die eigene Realität dann wieder zurückbesinnen und einfach auch mal was,
wie du halt sagst, das Wochenende dennoch genießen. Ist jetzt nichts Schlimmes dabei, wenn ich jetzt hier irgendwie in der Sonne mich erfreue daran oder sowas. Ja. Und auf der anderen Seite halt aber auch mitunter aktiv werden im Rahmen der Möglichkeiten. Also jetzt so hinsetzen und sagen, boah, ist alles so schlecht. Man muss ja ehrlich sagen, ich formuliere es mal vorsichtig, wir leben im Marmeladenglas irgendwie. Also unsere Welt, also so einen richtigen Mangel oder so. Ach irgendwie so. Es ist eine Wohlstandsgesellschaft, ist auch unterschiedlich ausgeprägt sicherlich oder sowas, auch in der Schülerschaft. Aber mitunter so eine Sättigung, dass ich halt im Laufe meiner 10 Berufsjahre manchmal auch immer so wahrgenommen habe, dass gewisse Dinge einfach so als Gott gegeben wahrgenommen werden. Und
zum Beispiel Demokratie.
Ja, oder ja
und, ganz und, banal. Und die Gesellschaft, die dahinter steckt. Ja.
Aber dass das halt, wenn ich jetzt höre, dieser Begriff, ich meine, das ist jetzt eine Vorwurfsfolge gemeint, wenn ich in Vergangenheit in Klausuren von Staatsmedien lesen muss zum Thema Politik und Medien und damit da die Öffentlich-Rechtlichen gemeint sind oder sowas irgendwie, wo so eine, und diese Lügenpresse und was auch, diese ganze Diskursfähigkeit, ne? Wenn man dann jetzt so beispielsweise guckt, wenn in Russland jetzt demonstriert wird irgendwie und die schon mit Bussen ankommen, um die Leute zu verhaften, was, ja, ne? Also ich meine, ich brauche nicht so ein krasses Negativbeispiel, aber das macht es natürlich sehr offensichtlich, ne? Und dass da halt für gewisse Werte, ich will nicht sagen, also kämpfen im Sinne von körperlich, aggressiv, militärisch, sondern irgendwie, dass man sich dafür einsetzt und dass halt diese Fridays for Future, ich meine, die Jugend allgemein gesprochen, ist ja da schon sehr aktiv und ist, glaube ich, politisch oder sowas und sehr engagiert im Vergleich zu vorangegangenen, gerne vielleicht auch zu meiner oder sowas. Vielleicht verlangt es auch die Zeit, aber das ist eine Herausforderung und man muss jetzt irgendwie versuchen, da zu unterstützen, zu animieren, Input zu geben als solches und dieses Peace-Zeichen, was wir gemacht haben, auch so ein Symbol jetzt, damit verändern wir die Welt nicht, aber es hat diesen Solidaritätsaspekt, genau. Und
vielleicht da auch waren sie flächendeckend
dabei, halt von der Vorschulklasse und auch so freiwillig und haben ihre weißen T-Shirts angezogen oder sowas. Ne? Also das, da hat man sie jetzt nicht zu gezwungen oder genötigt als Lehrer. Das hätten wir auch, das wäre ja kontraproduktiv, sondern das war dann, das Angebot war da und es wurde so wahrgenommen, dass wir halt dort, wie groß war der Durchmesser? Du hast das ja organisiert.
Und dann nochmal
vielen Dank.
Als Verbindungslehrer. Aber es war ja eigentlich letztendlich eine Idee von Schülerinnen und Schülern. Ich weiß gar nicht, wie groß war der Durchmesser? 40 Meter?
Ja, und
50 Meter?
Ja. Es waren jetzt sicherlich nicht alle Schüler unserer Schule oder SchülerInnen, aber es war, genau, das ist ein Zeichen. Und daraus muss man aber auch Kraft zehren oder sowas, ne? Also wie gesagt, aktiv werden und gucken. Aber auch nicht vergessen zu genießen. Also das darf man auch noch, man muss jetzt nicht bei einem ein schlechtes Gewissen haben, weil es Menschen irgendwo anders, weil die gerade im U-Bahn-Schacht sitzen und das sind dramatische, tragische Bilder.
Aber daran kann man ja immer zugrunde gehen, ne? Also das war bei uns damals in der Jugend was, irgendwie 9-11 und so.
Ich habe überlegt, mein Kollege meinte, die Jugend, die kommt da aus dem Krisenmodus nie raus, ne?
Ja.
Im Vergleich bietet es ist dann nicht sinnvoll, aber stimmt, also das große historische oder prägende Ereignis war auch in meiner Zeit, in meiner Jugend.
In meiner auch.
Jugend.
Ja.
Okay, bei dir, ne? Aber
ja, mit Terror danach.
Oh Gott, da war er wieder. Genau, 9-11 oder sowas, also dieser Terrorismus, womit man da, ja.
Ja, wahrscheinlich ist es unterm Strich nachher auch egal, aber so festzuhalten oder zu evaluieren, wie genau sich die SchülerInnen verändern und ob das auf Corona zurückzuführen ist oder auf die gegenwärtige weltpolitische Lage und so, weil man natürlich, man hat ja keine Parallelwelt, in der man sich denken kann, okay, vielleicht ist jetzt mein Schüler, dem geht's nicht gut, der zerbricht irgendwie ob der Grausamkeit der Welt und vielleicht hätte er das aber auch getan, wenn jetzt kein Krieg in Osteuropa wäre und wir Corona nicht gehabt hätten, ne? Das weiß man natürlich nicht. Von daher finde ich es immer schwierig, das so zu beurteilen, aber ich merke schon, um auf deine Ausgangsfrage, Christian, nochmal zurückzukommen, dass wir schon mit extrem aggressiven Kindern momentan zu tun haben, ne? Dass wir so die letzten Monate eigentlich jetzt auch über den Winter, dass da schon auch im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich auffällig viele, auch krasse körperliche Aggressionen, auch psychische Gewalttaten bekannt geworden sind und ich weiß nicht oder kann nicht richtig einschätzen, ob es daran liegt, dass man mehr darüber spricht oder viel kommuniziert, aber da sind schon jetzt einige Sachen passiert, die ich wirklich also krass fand, so im Vergleich zu den Jahren davor und natürlich, wie gesagt, kann man das nicht so festhalten, viele Profis und andere Lehrkräfte und auch das sonderpädagogische, sozialpädagogische Personal, die sagen, das hat schon alles, was auch mit Corona zu tun, natürlich, weil ihnen gewisse soziale Kompetenzen fehlen aus einem halben, ein Jahr in ganz wichtigen Entwicklungsschritten, aber es ist natürlich schwierig, das so zu beurteilen. Ich glaube aber schon, genau wie du sagst, Franco, dass das, und da können wir auch nochmal auf unser Thema der letzten Sendung verweisen, dass natürlich diese psychische Resilienz, die Kinder haben, auch in solchen Zeiten immer nur zu stärken ist. Ne? Dass man dann immer wirklich auch als Elternteile und wir als Schule immer ran müssen und genau dieses sichtbar machen, das Schöne. Und auch mal ein Spiel spielen und mal irgendwie fünfe gerade sein lassen und die Kinder abholen, da wo sie sind. So, dass das immer wieder wichtig ist und wichtig bleibt, gerade jetzt.
Ja, ich frage mich gerade in dem Kontext, weil die Empirie, also das wissenschaftliche Untersuchen von Einflussfaktoren ist natürlich immer irgendwie schwierig, aber ich frage mich auch, ob die zunehmende Angst, die zunehmende Aggressivität von Schülerinnen und Schülern vielleicht auch daher kommt, weil einfach Gesellschaft sich gerade so ein bisschen verändert, ne? Also man hat irgendwie nach dem Fall der Mauer und dann in den frühen 2000ern, wo, wo letztendlich bis zur Weltwirtschaftskrise 2008, wo alles gefühlt für große Teile der Mehrheitsgesellschaft irgendwie bergauf ging, hat man jetzt doch in den letzten Jahren festgestellt, dass es offensichtlich auch sehr gespaltene Meinungen gibt innerhalb von Gesellschaft, absolut. Und dass sie sich irgendwie so ein bisschen ein Stück weit auseinander divergiert, und ob junge Menschen das unbewusst wahrnehmen und ganz sich sicher auch dadurch in einen stärkeren Konflikt befinden, weil sie halt zerrissen sind. Es gibt diese Wir-Identität oder so, ne? Ich frage mich manchmal, ob das Gesellschaft und auch unsere Schülerschaft ein Stück weit zerrüttet. Ob man sich eher traut, Antipode zu sein. Also ob man sich eher traut, gegen etwas zu sein und das auch lautstark zu artikulieren, weil das quasi offen auch in gesellschaftlichen Diskursen irgendwie immer stärker zutage tritt. Ich glaub, das ist aber nur meine subjektive Wahrnehmung so.
Gehe ich ganz stark mit, auch vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie die sozialen Medien in den letzten Jahren, also Jahrzehnten eigentlich schon.
Ja, das trägt dazu bei.
Das trägt total dazu bei, und das kriegen ja natürlich die Jugendlichen ganz, ganz stark mit, so wie viele Konflikte da entstehen. Dagegen hilft ja aber nur das, was Franco irgendwann schon gesagt hat, ne? So dieses Gemeinschaftsgefühl stärken, positive Dinge auch gemeinsam machen, um immer wieder zu zeigen, dass man auch auf kleinsten Ebenen, wenn es nur die eigene Klasse ist oder der eigene Kurs ist, dass man da eben lernt, dass man irgendwie füreinander Verantwortung übernimmt und miteinander Dinge gemeinsam gestaltet, egal wie divers man als Gruppe ist.
Ja.
So. Ja.
Ich will da nochmal ein Beispiel anbringen. Franco hatte ja gesagt, dass ich dieses Friedenszeichen organisiert habe an dieser Schule, und es war tatsächlich ein neutrales weißes Friedenszeichen, was keinerlei Polarisierung irgendwie eigentlich hätte zur Folge haben können, und natürlich im Sinne der Demokratiepädagogik auch möglichst neutral und in die Welt hinausgehen sollte. Und es gab ja aber tatsächlich dann auch wieder Eltern, die gesagt haben, dass das propagandistisch ist. Ja, also was ich daran, ich finde es nicht schlimm, dass jemand sagt, dass es propagandistisch ist. Also wenn ich im antiken Wortsinne der Propaganda dann Propagandist für den Frieden bin, dann möge man mich so brandmarken, und es ist völlig in Ordnung für mich. Aber dass man dann auch den Diskurs nicht mit mir sucht, sondern dass man dann über andere Kanäle im Prinzip nur
über dich spricht.
Nur über die Sache spricht und nicht den Diskurs mehr sucht. Ne? Also Franco, du hattest, glaube ich, irgendwie gesagt, naja, das ist halt so, man geht keinen aktiven Prozess mehr ein, sondern man ist nur noch irgendwie passiv.
Man sitzt in seinem Kämmerchen, in seiner vertrauten Umgebung, in Sicherheit und gibt sich den Tasten hin und schreibt irgendwie was, ne? Was man halt face-to-face so nie formulieren würde. Also das ist aber generell so eine Erfahrung, dass wenn man manchmal wütende E-Mails von Eltern bekommt, dass in Folge stattfindende Gespräche irgendwie von der Atmosphäre her eine ganz andere sind. Ganz anders, sind.
Richtig krass.
Und aber wenn ich das lese, denke ich mir, oh Gott, da ist so viel Wut und so viel, und da wird auf alles und bildungsfeindliches System und was da alle, also gar nicht manchmal persönlich gegen mich, aber so da ist so viel Schärfe drin. Und wenn man dann selbst schon manchmal telefoniert, ist das so, ach ja,
hol, da wird
ein bisschen gelacht und alles bestens. Und aber das ist, die Diskursfähigkeit ist halt irgendwie auch so, sich zuzuhören, sich aufeinander zu beziehen. Und man braucht halt einen gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, das ist generell jetzt, aber da wird man jetzt ausholen irgendwie. Für mich ist da so 2015 irgendwie gefühlt, vielleicht weil ich das da, was so ein bisschen ins Schwang geraten, wo eben da auch viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und dann politisch mit Obergrenze und was da alles diskutiert wurde, und das, und da irgendwie, es wurde dann immer mehr schwarz und weiß halt, ne? Also man war entweder quasi gleich der Rechte oder man war der linksgrün versiffte Gutmensch, das waren die beiden Pole. Und das hat sich so durchgezogen, und das wird in sozialen Netzwerken noch ein bisschen enthemmter, weil man da so ein bisschen die Anonymität, oder auch manchmal auch nicht, einige machen sie unter Klarnamen, dass man politische Amtsträger auch auf kommunaler Ebene und sowas quasi anfeindet.
Oder umbringt.
Umbringt, das Worst-Case-Szenario, das halt quasi aus sprachlicher Gewalt irgendwann noch, ne? Also dann die. Und aber das alles auch so ein bisschen bewusst zu machen und da eben so mal kurz auf die Bremse zu drücken, weil so ein Schwarz und Weiß gibt's irgendwie eigentlich nie so richtig. Es sind immer irgendwelche Grautöne dazwischen, die man mitdenken muss. Und da.
Ja, und auch zwischenmenschlich.
Ne? Aber ich glaube, generell ist das jetzt, wenn man so agiert, und ich glaube, das ist erstmal natürlich auch so ein Schubladendenken. Ne? Das ist erstmal einfach, das gibt Sicherheit. Und ich kann auch, wenn ich jetzt höre, irgendwie jetzt kommen 1 Million Menschen nach Deutschland, erstmal Unbehagen haben. Die haben natürlich eine andere Religion, die kommen aus einem anderen Kulturkreis, was auch immer. Das kann mir, wenn die in meine Nachbarschaft ziehen oder die Menschen dann, Unbehagen, das ist geschenkt, ne? Das ist normal, das ja. Thema. Aber die Frage ist dann immer, und das irgendwie versuche ich immer zu vermitteln, wie geht man damit um? Gibt man dich dieser blind hin und geht in so eine Anti-Haltung über und überhöht sich und die an oder was macht man damit?
Versucht man also auch als Menschen wahrzunehmen.
Genau, als Menschen wahrzunehmen.
Und das Problem ist ja auch nicht, ob das jemandem fremd ist, ne? Also mir selber kann ja zum Beispiel, mir können unterschiedliche Menschen unterschiedlich fremd sein, aber das, was ja nachher zählt, ist der Umgang mit ihnen, ne? Und auch das, wie man nachher tatsächlich in seinen Taten und Worten irgendwie sich äußert und was man für Aktionen bringt. Und wenn ich jetzt jemanden nur aufgrund seines Aussehens irgendwie anspucke in der S-Bahn, dann ist das eine Tat, die absolut zu verurteilen ist, in jeglicher Schärfe. Man kann denken, was man möchte, aber das, was man gerne, was man tut, ist eben das Wichtige.
Ich finde aber manchmal auch, das ist so paradox in der Schülerschaft, jetzt gar nicht so unbedingt aktuell, aber dass in einer Klasse, wo halt auch SchülerInnen irgendwie mit einem Migrationshintergrund da sind, die aus Afghanistan kommen oder sonst woher, die sind da, das sind Kumpels, ne? Die nimmt man einfach als Mitschüler der Klasse wahr. In der Regel sind es Mitschüler, warum sage ich das jetzt und lasse das innen weg. Bei mir zumindest. Und zeitgleich aber äußern sich Schüler jetzt aus einer jugendlichen, ich sage dann immer aus einer jugendlichen Naivität heraus irgendwie, weil das jetzt dann nicht so fundiert ist oder so ein fundierter
so emotional,
Menschenhass. Ne? Ja. Was weiß ich, muss es aufschnappen, aber halt negativ über die daherkommen oder sowas. Aber du hast, dein Nachbar hat genau die Geschichte.
Das ist paradox.
Das ist wirklich paradox, dieses Bewusstsein. Also die haben die Wahrnehmung der Klasse, der Mitschüler und da funktioniert soweit alles, völlig altersgerecht, das Miteinander, mal dort im Streit, mal dies, aber alles geschenkt, alles gut. Und parallel dazu aber zu so vermeintlich politischen, gesellschaftlichen Themen äußern sie sich dann schon sehr kritisch, wo ich sage, aber das passt doch eigentlich gerade gar nicht zusammen.
Das ist ja auch
mit
nicht
deiner
intrinsisch.
Erfahrung, mit deiner Lebenswelt.
Eben, das ist
quasi
ja nicht intrinsisch. Also das was sie, halt, das ne? ist mir nur aufoktroyiert von Eltern oder von anderen erwachseneren Personen, die sie mitbekommen und das lernen sie auswendig und übernehmen das, weil sie da irgendwas mit darstellen wollen. Aber das ist ein super Beispiel, weil das, was sie genau ja selber erleben und erfahren, widerspricht dem. Und ich glaube, genau da ist der Ansetzungspunkt und das ist so wichtig für uns Lehrkräfte, dass wir da dann halt hingucken und aufmerksam sind und genau das zum Thema machen und sagen, so, du widersprichst dem, was du gerade sagst in deinem Verhalten, so dein eigenes Verhalten ist ein positives, wohlgesonnenes, freundliches gegenüber diesen Menschen, über die du sprichst, in großen Anführungsstrichen, und das kannst du nicht meinen, so, oder du verhältst dich falsch, eins von beiden, und dann denkst du mal darüber nach und wir sprechen noch über ein paar Texte und dann überlegen wir nochmal zusammen, so.
Also, vielleicht schaffen die Schülerinnen und Schüler diese Abstraktionsebene auch nicht, ne? Also diese persönliche Identifizierung mit dem Kumpel, der vielleicht aus Flüchtlingserfahrungen her dann plötzlich neben einem in der Klasse sitzt und dem abstrakten, der abstrakten Sache wie Flüchtlingskrise. Ja. So, also diese Ebene ist ja auch gar nicht so einfach zu verstehen.
Natürlich
also
nicht.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung, als ich damals zum Bund gegangen bin. Da war ich in Delmenhorst stationiert eine Zeit lang und dann hieß es immer, die Westpolen kamen, das hat mein Spieß immer gesagt. Der hat immer gesagt, oh Gott, da kommen die Westpolen.
Was ist ein Spieß?
Spieß ist quasi die Mutter der Kompanie. Also das ist ein Unteroffiziersgrad, der dann im Prinzip alles immer regelt und
okay,
der
danke.
So nah ist und so. Und ich fand das immer so ganz merkwürdig, dass dann irgendwie beim gemeinsamen Zusammensitzen dann grundsätzlich, und das waren erwachsene Menschen, ne, dass grundsätzlich immer so recht negativ auf die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger geschaut wurde, aber wir waren dann die Kumpels. Also wo ich dann denke,
absurd,
so, ja Mann, aber ich komme aus Rostock, was ist denn mit dir los? Ich gehöre zu denen, die du gerade verunglimpfst.
Ja.
Und ich weiß nicht, diese Ebene ist offensichtlich für den Menschen schwierig zu kriegen.
Aber eben allgemein irgendwie so diese Trennung. Es ist aber ganz kurz im schulischen Kontext, also das, was alles auch jetzt auf die SchülerInnen einprasselt, man muss ja auch mal sagen, prasselt ja auch auf uns ein.
Ja.
Und auch von uns hat, also der Lehrerschaft, dem Lehrkörper, ja auch nach Kenner irgendwie eine Pandemieerfahrung in diesem Ausmaß. Ne? Und jetzt auch dieses, also für jüngere Kollegen oder Kolleginnen quasi so eine eben Kriegserfahrung in dem Sinne medial halt, dass plötzlich irgendwie wenige 100 Kilometer in einer Autofahrt, sage ich mal, irgendwie dann plötzlich ein Land in ein anderes einmarschiert oder sowas. Ne? Also dass man da auch immer...
Ich finde es schön, dass du gerade die Brücke schlägst, weil ich wollte tatsächlich als nächstes eigentlich fragen, weg von der Perspektive auf die Schülerinnen und Schüler hin zu uns.
Ja, also das ist halt, Also man ist da generell gefordert und das, was ich vorhin so als einen Anspruch auch an die Schüler formuliert hatte, dass man halt irgendwie auch sich Dinge bewusst macht, dass es halt nichts Selbstverständliches. Ich habe dann immer so eine Floskel, das fällt nicht vom Himmel. Das Wahlrecht für Frauen ist nicht vom Himmel gefallen. Oder richtig, dass jetzt hier quasi die Hälfte der Klasse Mädchen sind oder weiblich sind oder wie auch immer. Ne? Das ist alles nicht Gott gegeben und so. Und dass man da aber genauso auch sich als Lehrer oder Lehrerin, Lehrender, es ist Arbeit, es ist mitunter anstrengend und man muss manchmal auch so seine Wege selber finden, wie man jetzt mit schlechten Nachrichten und es ist eine bewegte Zeit, es ist irgendwie eine Zeit, die man so nicht braucht, aber wie man umgeht und dann aber eben, weil es der Beruf auch einem, von einem verlangt, wie man dann, aber das ist so, ich glaube, da ist nicht intuitiv, ist jetzt nicht so beliebig, aber
es
so,
ist
die
authentisch.
Uni hat mir dazu nichts beigebracht. Ich kann nicht sagen, pass mal auf, wenn jetzt hier Krieg ist mit einer Großmacht in Europa,
das das.
Dann ist das so und so, weil da ist ja hat sich ja eben auch viel verändert letztlich von in der Schülerschaft, in der Zusammensetzung der Klassen. Und dann ist das vielleicht auch abhängig von der Schulform, an der man selber unterrichtet. Ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, generell einige, es ist komplex. Und wie gesagt, also es sind beide Seiten und auch für die Lehrenden letztlich ist es eben auch herausfordernd. Und
ich glaube, was da einmal unfassbar wichtig ist, wie in unserem Beruf ganz allgemein, ist Authentizität. Ne? Also, dass man eben wirklich sich auch irgendwie traut, sich hinzustellen und zu sagen, so, ich weiß das nicht. Und ich bin irgendwie auch gefordert und auch überfordert mit einigen Dingen. Ne?
Das habe ich dem Schüler halt auch gesagt. Der meinte, oh, können wir heute mal was Aktuelles machen? Ja. Wo ich sage erstmal, was bringt ihr mit? Ich kann worüber wollen wir jetzt sprechen? So ein bisschen das.
Was interessiert euch denn?
So, genau. Genau. Und dann muss ich mich auch in Teilen. Ich bin sehr schlau, ja, aber nein, aber ich
bist du?
Muss mich.
Stimmt, bist du.
Und noch mehr.
Ach übrigens, aber Hashtag in Klammern, Resilienz wurde doch in der letzten Folge
gegoogelt. Ja, Asche auf meinen Haut.
Ernsthaft?
Ich ärgere mich, dass ich nicht dazu gestanden habe. Schwäche.
Oh,
sei es drum, aber
hat er mir dann einen Abend später gesagt.
Ich dachte, es wäre eh klar gewesen. Der aufmerksame Zuhörer. Nein, was, jetzt habe ich einen Punkt verloren.
Nein, du bist sehr schlau.
Das reinlesen und dann halt das auch gemeinsam machen. Also, was ich jetzt manchmal so hatte, mein Anspruch war eben in der Kürze der Zeit letztlich und da sich dir auch die Ereignisse überschlagen haben jetzt, was so Berichterstattung anging und so und das, was passiert ist, auch der Fächer geschuldet, ne, jetzt mit Geschichte oder Politik oder so, dass man sagt, worum geht's eigentlich, was ist Sowjetrussland oder sowas, ne, und das kann man auch mit ein paar Karten oder sowas, da gibt's auch, den jüngeren Klassen beispielsweise. Also ich habe jetzt in 5 und 6 oder so jetzt keine Erfahrung. Ich habe in 8 quasi das thematisiert, aber auch eher so erstmal die Sachlage letztlich. Ne? Da versucht eben so ein bisschen Überblick zu verschaffen, dass sie das einordnen können. Und zum Beispiel das Kiewer Russ war mir vorher auch kein Begriff, dass quasi Belarus und Ukraine und Russland einen gemeinsamen dahingehend Ursprung haben.
Ja, ich habe heute Morgen gehört, Kiew ist eigentlich die Wiege Russlands, dass Russland aus Kiew heraus entstanden ist.
Also war ein Großreich im Mittelalter oder sowas. Ja. Aber das, wie gesagt, das, und da sage ich, das kann ich mir nicht aus der Hüfte schießen, weil dann ist die Zeit, die wir haben, also wenn ich ein Fach eine Doppelstunde die Woche habe, und das ist aber dann auch so ein Dilemma, ne? Man will diesen Wunsch, der ja berechtigt ist, nie abwatschen und sagen, wir haben jetzt hier auch Zeitdruck, also ich muss jetzt noch was schaffen hier und das machen wir. Aber genau, dass man da irgendwie drauf eingeht und ich hatte dann so einen Kompromiss, ich habe so ein bisschen abgefragt am Ende der Stunde, ich habe mal das gemacht, was anstand, habe dann so ein bisschen die Brücke gebaut und habe dann in der nächsten Stunde, es war zwar Philosophie, aber ein Teil der Stunde dahingehend investiert. Aber wie gesagt, das war dann eher so in Teilen passiv konsumiert worden. Aber gut, es war vielleicht auch von der Anlage her. Also vielleicht auch aus einer Überforderung von mir heraus, dass ich da erstmal sage, okay, jetzt sind die Fakten.
Also ich fühle mich auch überfordert. Also ich unterrichte ja ab Jahrgang 10 dieses Schuljahr eigentlich nur aufwärts. Also ich habe keine Klasse unter 10 und ich unterrichte halt die Fächer Philosophie, PGW, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und ich komme eigentlich gar nicht mehr aus diesem Überforderungszustand raus, weil ich sowohl in Philosophie, wenn es um staatsphilosophische Aspekte, rechtsphilosophische Aspekte und in Politik dann militärstrategische, politische, wirtschaftspolitische Aspekte, ich bin in so einer Dauerschleife und ich möchte den Schülerinnen und Schülern gerecht werden, aber ich merke, dass ich überfordert bin. Also richtig kognitiv überfordert, weil jeder Schüler irgendwie ein eigenes Interessengebiet hat, was er gerne wissen möchte, worüber er mit einem reden will. Und ich glaube, das ist gerade echt eine harte Zeit, für uns Kolleginnen und Kollegen. Ich will nicht sagen, dass nicht andere Branchen, andere Bereiche auch eine harte Zeit haben, aber dieses gefühlt andauernd darüber sprechen zu müssen, ist wirklich kräftezehrend.
Herausfordernd, ja, absolut.
Aber generell, was auch jetzt so nochmal allgemeiner betrachtet, so, also was so Demokratie angeht und das eigene Engagement oder sich das eigene einen Überblick verschaffen. Ne? Also wir als Schule sind natürlich auch dazu verpflichtet, dann solche Themen aufzugreifen oder PGW in der Oberstufe, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft ist, dass man mit Fallbeispielen möglichst aktuellen arbeitet und daran eben gewisse Dinge verdeutlicht. Aber ich meine, wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut, du hast vorhin schon gesagt, so Anfang der Nullerjahre und sowas, da lief das so. Ne? Aber wenn ich jetzt halt so mit Schülerinnen spreche, die Politik, die ja immer so unsexy ist quasi, oh, und so langweilig und Wahlsystem und Plenarsaal und die ganzen Wörter und Überhangmandat und what the hell irgendwie. Und dass das aber eigentlich jetzt drängt es einem ab, weil man hier irgendwie doch sich schon positionieren muss und weil die Maßnahmen, die ergriffen werden, ja jetzt wirklich unmittelbar sofort spürbar sind. Also vorher waren die auch schon, aber die hat man so zur Kenntnis. Das war nicht sowas, also ob ich jetzt raus darf oder nicht oder ob ich auf dem Spielplatz darf oder nicht oder ob ich jetzt in der Schule eine Maske tragen muss oder nicht. Das ist ja schon irgendwie mehr.
Alltäglich.
Das betrifft jeden.
Ja, genau. Und dadurch ist auch jeder dazu genötigt, sich natürlicherweise spontan dazu zu äußern, dass er das doof findet oder nicht.
Ja.
Auch völlig legitim. Aber dann halt den nächsten Schritt zu gehen, da bin ich jetzt weniger bei Schülern oder Schülerinnen, sondern eher bei so Querdenker-Szenen oder was auch immer, dann diesen Protest auf die Straße zu tragen oder sowas. Aber zum Teil, ich bin da nie mitgelaufen oder kenne da ja, aber auch aus so einer unreflektierten Ebene heraus und sowas. Ne? Wo ich aber sage, okay, jetzt sind wir in so einer Phase, weil wenn man sich nicht schlau macht, dann sollte man ruhig sein, irgendwie fertig. Ne? Aber jetzt haben wir dann Leute, die nehmen ungefiltert irgendwas auf oder sagen jetzt, oh Gott, ist ja völlig klar, wenn ich meinen Betrieb irgendwie jetzt nicht mehr so aufrechterhalten kann oder wenn ich nicht arbeiten kann als Künstler oder so, dass ich unzufrieden wäre oder als Gastronom. Ne? Und genau, aber dann einfach nur zu sagen, okay, das, was jetzt hier beschlossen wird, ist doof und ist ja irgendwie der falsche Weg. Was ich aber damit sagen will, ist so, diese Anforderungen an uns jetzt alle sind halt irgendwie auch, glaube ich, gerade intensiver, weil eben so viel Entscheidendes passiert irgendwie. Ne?
Und das zu ordnen, und das ist halt schwierig, ne? Wenn wir das für jeden Tag für 100 SchülerInnen im Schnitt oder lass es 70 sein, ordnen sollen, ne? Was in der Welt passiert, so, dann müssen wir natürlich erstmal selber geordnet sein und dazu irgendwie eine Meinung haben und das auch erstmal selber diese Bildung vorweg schicken, so für uns und dann auch noch selber emotional sich dazu positionieren. Und ich finde, diese Überforderung ist absolut natürlich legitim sowieso, aber auch total nachvollziehbar, weil ja unheimlich viel passiert und man auch selber, also meine Mutter hat früher immer so schön gesagt, die war auch Lehrerin, man muss den SchülerInnen immer eine Stunde voraus sein eigentlich, ne? Also was das Fachliche angeht natürlich, es reicht eigentlich natürlich,
ja, ist
schon noch besser, ein bisschen mehr, genau. Und jetzt gerade ist es aber so, dass das eigentlich fast unmöglich ist, weil teilweise sind sie kognitiv oder auf jeden Fall vom Wissensstand sind sie uns voraus und natürlich emotional prallen da einfach 25 verschiedene Emotionen aufeinander und manchmal decken sich einige unter den SchülerInnen, aber grundsätzlich sitzt man, und das ist so mein Gefühl, dass ich habe irgendwie viel stärker in einem Boot so und versuche das gemeinsam zu ordnen. Und das finde ich, einerseits ist es auch eine schöne Erfahrung, so noch mehr auf Augenhöhe zu sein,
als
ich sonst schon versuche zu sein. Aber ich finde, es ist auch
ungewohnt. Ne?
Genau,
auch
es ist ungewohnt.
Für die Schüler manchmal, wo ich sage, ich brauche euch
und
jetzt
das,
hier im Boot. Wir müssen jetzt hier, ansonsten wird das für mich der Wahnsinn und für euch, es gewinnt keiner bei, es wird zäh.
Und ich glaube, da wird unser Lehrkraftbild wird da nochmal völlig auch von Schülerseite her nochmal neu, hoffentlich auch gedacht und gesehen, dass sie eben schon auch sehen, dass wir natürlich, wie man immer so schön sagt, auch nur Menschen sind, ne, die überfordert sein können und auch emotional sein können und dann auch mal mit den Tränen kämpfen und irgendwie da völlig hilflos auch reagieren manchmal und nicht immer nur die coolen Helden sind, die irgendwie nach einer Schablone und nach Schema F ihren Unterricht runterziehen und immer sich vorbildlich verhalten und nie streiten und so, sondern dass wir einfach da auch irgendwie menschlich agieren natürlich.
Aber das ist für mich tatsächlich das platonische Ideal der Akademie. Also ich stelle mir das, als ich im Studium dann immer irgendwie die Politeia gelesen habe von Platon und so, dann ging es irgendwie immer darum,
hast
dass...
Hast du immer gelesen abends so vom
einen? Ja, weil ich das irgendwie geil finde, weil mich hat immer eine Aussage irgendwie so gestört und ich habe lange darüber nachgedacht. Er wurde ja nachher irgendwie getötet, wurde verurteilt zum Tode, weil er quasi mit seinen Schülerinnen und Schülern quasi über Werte gesprochen hat und über Strukturen und auf Augenhöhe und sie gefragt hat, wie sie darüber denken, weil er nichts wisse und so, ne? Und das ist tatsächlich für mich so, dass das Ideal eigentlich wie Unterricht ist, dass man in eine gemeinsame Lerngemeinschaft reinkommt und nicht nur dieses passive Schüler konsumieren. Ja. Und was ich auch an Platon so faszinierend fand, war einfach die Tatsache, dass er gesagt hat, naja, die Demokratie an sich, das, wo wir jetzt hier leben, das ist wunderschön, das ist bunt, jeder kann machen, was er will und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Demokratie auch die lückenhafteste aller Regierungsformen, weil man immer wieder miteinander ringen muss um Selbstverständlichkeiten, die man sich dann aufbaut. Ne? Und gerade das ist es, glaube ich, gerade. Wir kämpfen gerade innerhalb unserer demokratischen Ordnung darum, so, wo wollen wir eigentlich hin? Und was du sagst, diese Aktivität von Schülerinnen und Schülern,
Franco. Er zeigt auch Franco, ja.
Ja, das kam dann noch im Nachsatz. Das ist, glaube ich, genau das, was auch für Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren wichtig wird, dass wir im Demokratischen, wenn wir eine Demokratie behalten wollen, weil auch die fällt ja nicht vom Himmel, dann müssen einfach die jungen Menschen verstehen und für sich auch akzeptieren, dass sie immer wieder den Grunddiskurs gehen müssen. Ja. Was wollen sie eigentlich? Und ich rate dazu, nicht immer auf die da oben zu schimpfen, weil auch die da oben handeln ja mit sich irgendwie aus. Also ich sage immer meinen Schülern, ich glaube nicht, dass Politiker, auch wenn das vielleicht manchmal so wirkt, dass Politikerinnen und Politiker nicht per se Schlechtes wollen, sondern ganz im Gegenteil, die geben ein unglaubliches Engagement und wollen ja eigentlich Gutes für die Bevölkerung erreichen. Und dass auch sie immer wieder diesen Kampf, diesen inneren Kampf mit sich gehen müssen, wie entscheide ich jetzt, was tue ich und so weiter und so fort. Und gerade das ist vielleicht ein Punkt, den ich in dieser grundsätzlichen Krisenstimmung gerade eigentlich ganz angenehm finde, dass wir alle lernen, das, was wir haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir müssen diese Lücken, diese demokratisch gewollten Lücken, diese Freiheitslücken, die müssen wir sinnstiftend füllen. Deswegen finde ich Platon so geil. Platon fetzt. Weil er das ganz gut gesehen hat.
Ja. Ich überlege gerade, wie war das? Aber nach der Demokratie, ja, da so eine Stufenform kommt, die Tyrannei oder sowas, ne? Nee, die Demokratie ist
nicht
die Endform.
Naja, er hat sich halt die Frage gestellt. Man muss sich halt die Frage stellen, was will man? Ne? Also möchte man geführt werden? Möchte man irgendwie passiv sein? Oder möchte man einfach dafür kämpfen, dass man bestimmte Freiheiten
hat? Zusammenhang, aber ich meine, diese Blöcke, ja, für uns ist das natürlich neu, aber gut, das war ja auch zum Zeit des Kalten Krieges oder sowas, standen sich auch zwei Systeme so gegenüber und sowas. Gott sei Dank, den Punkt verloren. Warte.
Tyrannei.
Ach so, dass gerade momentan irgendwie es mehr Autokratien auf der Welt gibt als Demokratien.
Ja, ne? Nur noch 44,9 Staaten, genau. Prozent Staatsform sind Demokratien. Gegensatz zu vor 5 Jahren noch 49,7. Das ist ein richtig krasser.
Genau, also dass da auch ein Wandel da ist. Und ja auch in der EU selbst irgendwie so, wenn man nach Polen oder Ungarn guckt und auch, sag ich mal, Gesetze verabschiedet werden oder die Justiz irgendwie angefasst wird oder der Umgang mit Presse und dergleichen, die ja eben da so gewissen demokratischen Grundsätzen widersprechen. Oder was sagt Orban? Illegitime Demokratie? Oder hat er da so ein...
Deliberale Demokratie. Genau. Aber tatsächlich haben meine SchülerInnen mich das auch gefragt, als ich ihnen, das war glaube ich vor 2 Wochen kam oder vor 3 Wochen kam das raus, dass jetzt mittlerweile die Mehrheit der menschlichen Bevölkerung oder der Menschheit irgendwie nicht mehr in Demokratien lebt. Wie ist das denn? Hä? Wieso? Das Grundgesetz ist doch da. Und dann habe ich ihnen aber versucht, deutlich zu machen, naja, das Grundgesetz ist ja letztendlich nur eine Idee. Das ist eine abstrakte Idee, wie wir Menschen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland uns quasi übereinkommen, wie wir leben wollen. Und zwar demokratisch. Es ist im Prinzip genauso, stellt euch vor, wir wachen morgen auf und keiner möchte dieses Grundgesetz mehr. Dann ist dieses Grundgesetz nicht mehr wert als das Papier, auf dem es geschrieben ist. Und ich glaube, das müssen wir...
Man muss es füllen.
Aber ich finde, das Grundgesetz ist auch so ein Beispiel. Da kriegt man in Jahrgang 8 oder sowas für immer in Klassenstärke da so die man dann austeilen soll, das Grundgesetz. Da ist hinten nur die Hymne drauf, die erste, welche Strophe ist es? Auf alle Fälle teilt man das aus und dann haben die dort so ein dünnes Heftchen mit Haufen Artikeln und so weiter in Beamtendeutsch geschrieben. Und das halt so einzuführen, genau, und man muss ja gar nicht das ganze Ding lesen oder sich damit auseinandersetzen, sondern wenn man sich so auf die ersten Artikel bezieht und die verdeutlicht letztlich, aber das finde ich halt so auch nachvollziehbar jetzt für so einen Achtklässler, Siebtklässler, weil man es auch immer austeilt, ist das so trocken, ist das halt so abstrakt irgendwie. Ja. Und ich meine, der erste Artikel, die Würde des Menschen, der Begriff der Würde ist halt, den muss man erstmal ja mit Inhalt füllen, ne? Man kann da mit dieser Mittelzweckkonstellation oder Selbstzweck sprechen, aber man kann mit der Menschenwürde für und gegen Sterbehilfe argumentieren oder sowas. Und das ist halt schon, und dafür auch so ein bisschen zu sensibilisieren, da ist man auch wieder so bei dem, ja, dass man halt sagt, okay, diese Dinge sind nicht selbstverständlich. Ja. Und das ist aber halt das, was vielleicht auch bei diesem Diskurs so ein bisschen abhanden gekommen ist, politisch seit ein paar Jahren, aus meiner Sicht jetzt, persönlicher Sicht, der gemeinsame Nenner. Dass man ein gemeinsames Fundament hat, auf dem man steht und dann führt man die Diskussion und dann streitet man sich irgendwie. Ne? Mhm. Und der scheint manchmal irgendwie, das Fundament scheint dann bröcklich zu sein oder sowas, das ist schwierig. Ich habe dann immer irgendwie so Wolfgang Kubicki und Gysi oder sowas. Die fetzen sich in irgendeiner Talkshow.
Und danach gehen sie schön Tee trinken.
Und danach gehen die ein schönes Glas Rotwein trinken oder sowas. Weil die aber auf einem Fundament stehen, auf einem gemeinsamen. Und manchmal, wenn man jetzt, sind ja Diskussionen, da hat auch Trump und Fake News und was ist, also ne, dieses Antasten des Wahrheitsbegriffes. Es ist komplex. Ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es manchmal auch schwierig ist, sich zu orientieren als Mensch in dieser Gesellschaft. Egal wie alt oder jung oder dass man da gucken muss, okay, was ist unser Fundament, auf wo, wie rede ich jetzt? Ne? Und wenn du irgendwie so eine, manchmal kriegt man dann was an den Kopf geknallt, aber ist es sinnvoll, da jetzt ins Gespräch zu, hat man die gleiche Gesprächsebene oder nicht? Das ist,
gar nicht.
Du hattest drei Ideen noch, Franco, haben wir
die
jetzt alle schon?
Aber die sind gar nicht jetzt Ziel dessen, ausdiskutiert zu werden.
Okay, aber,
das nee, aber wir so hatten Dinge, ja schon viel mich, davon auch schon
ja,
mit
die
dabei.
Mich so in dem Zusammenhang jetzt mit der Ukraine und Russland
Aber dann lass uns doch jetzt erstmal abschließen, insofern, zumindest grob inhaltlich, was ist das, was wir unseren Schülerinnen und Schülern und was unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich mitgeben wollen? Also sie sollen versuchen, sich selbst bewusst zu werden, auch in Situationen, wo sie Ängste, Zukunftsängste empfinden, dass sie schauen sollen, dass sie ihren Alltag weiterhin managen.
Das Positive sehen, das Schöne sehen, schöne Dinge machen, kein schlechtes Gewissen haben.
Und dass es aber auch in Ordnung ist, dass man Ängste hat und das akzeptieren.
Genau, wenn man das völlig legitim
macht. Aber dass man versuchen soll, irgendwie seinen Selbstwert innerhalb dieser ganzen Situation doch noch zu erkennen.
Das zum einen. Dann Ausblenden von Flut an schlechten Nachrichten.
Ja.
Was du gesagt hast, ne? So Push-Nachrichten ausschalten.
Ja.
Wenn dich ganz bewusst mal so vielleicht eine Stunde Tagesschau am Abend reicht. Also wirklich einmal so auf dem aktuellen Stand kommen, aber nicht alle 5 Minuten Feed aktualisieren und so. Das macht nur krank. Grundsätzlich immer. Also nicht nur, wenn so viele schlechte Nachrichten gerade kommen.
Und dann wie meine Tochter vielleicht dann immer so Tierwelpen oder Tierbabybilder gucken. Das
Tochter hat jeder seinen eigenen Weg, wie er da irgendwie Kopf, wie er sich quasi gestattet so ein bisschen wieder. Ne?
Andere gucken Fußball.
Aber wenn du bei Tochter sagst, da kann ich, wie gesagt, sind drei Punkte, die ich einfach bloß als Impuls oder was mich so beschäftigt. Und meine Tochter, die ist ja 2. Klasse, die Älteste, und die hatten das jetzt nicht so thematisiert irgendwie. Ich glaube, im Zuge des Friedenszeichen oder sowas, des Peace-Zeichens, hatten sie dann mal in der Klasse drüber gesprochen. Und die sagte mir dann so ein bisschen, und dann ging es so ins Weinerliche über, dass ja dann die Papas kämpfen müssen oder sowas.
Ach Gott.
Und wo man dann natürlich erstmal Trost spenden musste. Und genau, weil dann, was so ist halt, und Krieg und da, und sind ja manchmal auch so ganz, naja, manchmal vielleicht kindlich naiv, aber im Kern bringt es manchmal auf den Punkt.
Sehr treffend, ja, absolut.
Aber was ich sagen will, ist halt, dieser Aspekt, der hatte mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass jetzt Männer unter 60 die Ukraine nicht verlassen dürfen. Dass das irgendwie, also man kann sich selber nicht hineinversetzen, und von daher mache ich mir gar nicht die Mühe, weil diese Situation, in der sich dann Ukrainer befinden, ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Also kann ich jetzt nicht nachempfinden, 1:1, und dann noch eine Entscheidung treffen oder zu simulieren, ob ich jetzt kämpfen würde oder nicht. Aber ich ne, als Wehrfähiger quasi müsste ich das. Und das ist irgendwie so eine ganz komische Vorstellung halt, von der mit der ich habe auch Zivildienst gemacht, mit der ich nie groß geworden bin. Also diese Notwendigkeit plötzlich, ne, dass dann dort Frauen, Kind gehen darf und dann sind sie auch dann in den Nachrichten diese Bilder irgendwie vom Trennungsschmerz oder die Schilderung, was da gerade an dem Grenzübergang passiert. Ja. Und das finde ich, genau, und warum halt Männer? Ich hatte einen schönen Vergleich irgendwie, wenn der russische Panzer rollt, ist es völlig egal, ob ich da als 100 Kilo Hühne davor stehe oder irgendwie, ja, dass das körperlich nichts ändert.
Aber das ist ja, nun mal noch das
traditionelle,
klassische, ja, vielleicht auch patriarchalische,
genau,
Bild. Das, ja. Ich möchte tatsächlich, also ich aus männlicher Perspektive möchte auch nicht, dass Mütter kämpfen. Also ich würde...
Rein theoretisch müsste gar keiner kämpfen.
Aber wenn es so wäre, ja, dann würde ich schon sagen, Tochter, ich gehe und kämpfe für dich und deine Zukunft.
Das Argument ist mir, also es ist nachvollziehbar letztlich, dass man da ja quasi für was Größeres,
ja,
kämpft letztlich und dann kann man ja für die Zukunft, aber ich würde jetzt so, wenn ich jetzt mich dann ins Exil begebe oder fliehe mit meiner Familie, würde ich da...
Das ist...
simulieren oder es wäre anmaßend, ja, glaube ich, da jetzt sich in diese, ja, Entscheidungssituation hineinzudenken, ja, weil es einfach dieser Druck, also dieses...
Ja.
Ist nicht zu simulieren letztlich. Ne?
Ja.
Aber das fand ich so ein bisschen eine beängstigende, weil meine Tochter noch sagte, dann müssen die Papas ja kämpfen irgendwie. Also, was hatte ich denn noch?
Solidaritätsaktion hattest du noch? Da haben wir schon,
das war ja so die Good News letztlich.
Genau.
Und was ich auch ganz interessant fand, was ja auch quasi, wurde ja auch in den Medien so des Öfteren dann beschrieben, kommuniziert, sodass jetzt so eine neue Zeit anbricht und weil die 100 Milliarden jetzt für die Bundeswehr ist.
Ja. Ach so. Aufrüstung.
Und da hatte ich aber einfach auch nur zur Kenntnis genommen und sehr verkürzt so ein Zitat, dass das im Endeffekt kurzfristig rein gar nichts bringt. Jetzt muss ich erstmal das Zitat suchen, gibt mir eine Sekunde. Naja, also ich habe mich da auch noch nie abschließend positioniert, das ist jetzt auch nicht mein Anspruch, da jetzt das zu verkünden, aber diesen Umstand, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht als Reaktion darauf,
also,
bringt mich auch so ein bisschen durcheinander, formuliere es mal neutral.
Aber das ist, auch wieder, eine Phänomenbeobachtung, dass wir davon ausgehen, ich weiß nicht, wie naiv wir da waren, als Gesellschaften der letzten 70, 80 Jahre, dass man davon ausgeht, die Welt ist so miteinander verflochten, wirtschaftlich, politisch, wie auch immer, dass es nie wieder zu einer Art Krieg kommt. Und
das scheint ja auch im Prüfstand jetzt zu stehen letztlich.
Naja, also ich glaube, man muss sich einfach gewissen Realitäten stellen. Es ist natürlich nicht zielführend, so eine Spirale der Aufrüstung zu haben.
Genau, so eine Rüstung. Darf ich Sie zitieren?
Zitiere mal bitte.
Die Sabine Jarberg, eine Friedensforscherin. Also kurzfristig bringen diese Maßnahmen, also bezogen auf die 100 Milliarden für die Bundeswehr, nichts. Langfristig bringen sie uns mehr Konfrontation, mehr Unsicherheit, mehr Gefahr. Wir begeben uns in eine Rüstungsspirale hinein, die unter Umständen nicht beherrschbar ist, die eine Eigendynamik entwickelt und in der die Gefahr einer militärischen Konfrontation steigt. Also
das mag,
wenn wir
das
militärisch
mag
stärker sind, der andere sicher quasi auch, wer das auch immer ist, dann mehr bedroht wird.
Ja, aber
es ist so ein Input, wie gesagt,
aber die Frage ist, auch wenn wir nicht stärker werden, sieht man das in den letzten Jahren, dass die Militärausgaben aller anderen Nationen steigen. Also ich glaube, diese einseitige Spirale, dass alle oder viele Nationen dieser Erde aufrüsten, obwohl es ja offensichtlich eigentlich keinen legitimen Grund gibt. Ja, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Staat aufrüsten soll, weil es gibt keine Monarchien mehr, die gegeneinander kämpfen oder was auch immer. Und trotzdem steigt das. Und ich glaube, wir als bundesdeutsche Gesellschaft haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir gehen weiterhin den Weg des Friedens und verstehen uns als Unterstützer der Welt und schicken Sanitätstruppen in Krisenregionen, aber halten uns aus bewaffneten Konflikten aktiv heraus, aus einem historischen Bewusstsein, dass so etwas wie der Zweite Weltkrieg nie wieder passieren sollte. Das würde aber, denke ich, persönlich in der Konsequenz enden, dass wir irgendwann als Opfer dastehen könnten in den nächsten 50, 60, 70 Jahren, weil ich glaube, die Weltpolitik wird sich mittel- und langfristig auf Konfrontation bewegen. Oder aber
das gilt es ja jetzt irgendwie, also wie gesagt, wir sind naiver Schein, aber das gilt es ja irgendwie noch zu vermeiden. Von daher ist das Riesenfragezeichen, wie geht das?
Ja, aber ich glaube gar nicht, ich glaube gar nicht, dass das das weltpolitische Ansinnen ist, diese Konfrontation zu vermeiden, weil es gibt nun mal zwei Großmächte. Ich möchte Russland da jetzt mal rausnehmen, weil es wirtschaftlich nicht so eine Großmacht ist, aber es gibt halt zwei Mächte, die schon allein auf natürlicher Ebene, würde ich mal sagen, auf eine menschlich natürlicher Ebene quasi unter sich entscheiden werden, wer letztendlich die Vormacht in der Welt hat. In den nächsten 50, 60 Jahren. So. Und,
aber im Sinne von Europa beispielsweise, also sind aber alles naive, von daher, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so weit noch
ich wollte nur mein Oder noch mit sagen.
So einer Europa-Armee als solches, jetzt investiert Deutschland da und die machen dort und alle rüsten sie irgendwie hoch und der eine hat
naja,
dahin, oder warum geht müssen, man da nicht, dass man Europa als solches,
und da haben
ja schon wieder ganz viele in einem Boot.
Weil wir Europa als Kontinentaleuropa verstehen, aber ja nicht als kulturelles Europa. Ich glaube, das ist etwas, was immer noch schwierig ist. Das Ideal eines europäischen Staates wäre ja, dass man über Sprach- und Kulturbarrieren, Differenzen, Unterschiede, wie auch immer hinweg, es schafft, eine gemeinsame Idee zu entwickeln.
Aber das ist ja keine militärische Argumentationsweise.
Genau, und das funktioniert nicht, weil natürlich auch immer nationale Interessen noch eine Rolle spielen. So. Aber wie gesagt, wenn die Friedensforscherin sagt, das wird langfristig zu Konflikten führen, so wird das die Zeit zeigen. Ich glaube tatsächlich, dass momentan die Bundeswehr, dass es relativ wehrlos ist. Ich bin auch zwiegespalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das zielführend ist, jetzt aufzurüsten, weil die Frage auch immer noch ist, gegen wen. Also ob es grundsätzlich so die Idee ist, dass man irgendwann als Europa sich auf der Weltbühne positionieren muss oder ob es dann so ein nationales Verteidigungsinteresse ist. Das vermag wahrscheinlich keiner zu beurteilen.
Also noch so Sachen, wo man dann irgendwie sich damit auseinandersetzen, was heißt muss, aber was dann so, okay, wow, das entspricht jetzt so gänzlich der bisherigen Politik und plötzlich jetzt hier 100 Milliarden, was eine enorme Summe ist und so Sondervermögen. Und ich meine, gut, dann hast du Berichte, wo quasi irgendwelche Soldaten gezeigt werden, Bundeswehrsoldaten, die irgendwie mit einem eigenen Walkie-Talkie dort irgendwie durch den Wald rennen, wo ich sage, ja gut, dann, da fehlt so ein bisschen der Input. Aber das sind so, das war so ein Zitat, wo ich hängen geblieben bin, wo ich, was ich mir noch zwei, dreimal durch den Kopf habe gehen lassen.
Ohne die Frage ist halt, ob du so einen pazifistischen Idealismus und einen Naivismus, wie heißt das Substantiv dazu? Naivismus gibt es gar nicht. Also eine Naivität, genau, an den Tag legt, eine pazifistische Naivität an den Tag legt, als Deutschland, die natürlich ein ungeheurer Luxus war, ne, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und dass es so weit gekommen ist, ist sicherlich auch Ausdruck der tollen Friedenspolitik, die größtenteils gefahren werden konnte.
Ja.
Und dass jetzt so aufgrund eines einzelnen Machthabers ja mehr oder weniger, um es darauf zu reduzieren, das alles so ins Wanken gerät, ist natürlich Reiz zu Schnellschüssen, die ja dann der Deutsche Bundestag auch relativ schnell verabschiedet hat. Ich nenne es mal so, bezeichne es als Schnellschuss, weil genau wie das Zitat sagt, ist es ja eher, klingt es ja eher kontraproduktiv. Von daher ist das, also ich verurteile das. Ich finde es, ich stehe tatsächlich, so blöd es klingt, bin da eher bei unserer Verteidigungsministerin und sage so, ich möchte eigentlich ganz gerne alles dafür tun, dass es dazu nicht kommt und im Zweifelsfall dann lieber das Geld dafür zu investieren, dass es nicht so weit kommt, als nachher irgendwie voll bewaffnet dazustehen und alle Väter und Nichtväter müssen kämpfen. Ne? Das ist irgendwie nicht meine Vorstellung davon, wie eine Welt sein sollte und zum Glück ja auch nicht die unserer gegenwärtigen Politik, dachte ich, bis dann diese 100 Milliarden verabschiedet worden sind, dass ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das irgendwie so eine Angstreaktion ist, ne? Und dass man irgendwie sagt, so, oh Gott, wenn da jetzt plötzlich hier 100.000 Kilometer entfernt ein Krieg am Gehen ist und wir in der NATO sind, dann muss man schon ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist nachvollziehbar, aber es ist nicht, dass wenn man guckt, wohin soll es in den nächsten 30, 40, 50 Jahren gehen, soll das bitte nicht die Richtung sein. So.
Auch das finde ich, die 100 Milliarden sind das eine, das ist Sondervermögen, besondere Situation, aber dann dieses 2% NATO-Ziel zu erfüllen, das sind dann auch einfach nochmal 20 Milliarden im Jahr mehr. Irgendwie, ne?
Ja.
Sind wir bei 50 und dann sollen 70 sein. Das ist, ja, wozu letztlich?
Ja, aber wobei, also das wird jetzt sehr, sehr wirtschaftspolitisch, aber dieses 2%-Ziel, das ist halt vertraglich vereinbart. Das ist so, als wenn du ein Auto kaufst und immer nur irgendwie ein Drittel vom Auto abzahlst, obwohl du mehr vereinbart hast. So. Also das kann man auf so einer rein rationalen Ebene auch unmilitärisch schon irgendwie nachvollziehen, dass darauf gepocht wird. Und
Ich muss nochmal neu gewesener Stand, weil ich zerfließe hier halb, also ich genieße die Sonne mir.
Ja, ich wollte.
Und wir wollen ja jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so
überlassen. Du sitzt genau im Sonnenschein. Ja, wir werden jetzt, also wir haben jetzt das Stündchen rum und wir werden dann jetzt auch schließen.
Du hattest ja schon versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Also
ja, ich hatte versucht,
ganz viele Punkte, die man eigentlich noch hatte, aber ich glaube, das.
Aber da der Fokus ja.
Ich hatte noch einen dritten. Ganz kurz, weil ich vorhin unterbrochen worden bin, unterbreche ich dich jetzt auch einfach ganz dreist.
Darf
ich?
Aber Franco hat dich unterbrochen, ne?
Ja, stimmt.
Ich bin ja der Unterbrecher.
Ja, das stimmt.
Nee, doch.
Doch, stimmt. Franco.
Ja, stimmt, ja, Franco, Entschuldige.
Mit seiner großen Tochter.
Zu meinen, ich hatte ja drei Dinge nochmal zusammengefasst, was wir gerade, die man gut tun kann als Appell. Und das, der dritte, vierte noch, nämlich tatsächlich solidarisch sein, sich solidarisch zeigen und an Hilfsaktionen teilzunehmen. Es gibt, das ganze Internet ist voll davon. Menschen, die ihr kennt oder wir alle kennen, sind ganz sicher angewiesen auf Spenden und Hilfen. Und da hilft so wenig schon. Also wirklich einfach mal irgendein Ibuprofen oder Taschenlampen oder was auch immer an die richtigen Stellen bringen. Das ist schon
Batterien fürs Gefühl
total toll. Oder es gibt so schöne Aktionen, wirklich schöne Aktionen, wo man mit wenig Geld unterstützen kann oder eben auch sonst seine eigenen vier Wände anbieten kann und so weiter. Das gibt ganz viel Kraft und Hilfe und natürlich fühlt man sich dann vielleicht immer noch machtlos, aber man hat was getan und ich habe selber auch schon was getan und finde das total großartig. Mir hilft das. So.
Aber auch den Menschen vor Ort letztlich ist ja so dann, ne?
Das also vor allen Dingen, ja.
Selber irgendwie,
genau, aber ich meine,
weil wir aus der, den Umgang, ja, man fühlt sich so unnütz und so ohnmächtig. Genau.
Und vor allem kommt es an, ja, richtig.
Ich habe jetzt gelesen, dass irgendwie Airbnb-Wohnungsbetreiber dass dort irgendwelche Menschen halt 60.000, Entschuldigung, das war als Ergänzung, Wohnungen in der Ukraine gemietet haben, ne? So als Unterstützung der
1,9 Milliarden Euro sind da schon zusammengekommen.
Gastronomen, sage ich schon, Herbergs.
Ja, Menschen.
Menschen.
Reicht, ne? In der Sonne da hinten, ja.
Ja, anscheinend ist es
in diesem, in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wir bedanken uns auch für das positive Feedback, was ihr uns nach jeder Folge immer zukommen lasst. Freut euch auf die nächste Folge und auch wenn das heute eine Sondersetzung war und sie doch sehr, sehr gewaltig war, intensiv war, hoffen wir, dass sie euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Franco, tschüss.
Tschüss.
Helen. Tschüss, Christian, danke. Tschüss.
Jo, bis dann. Okay, ciao.
Ciao.